Hallo, herzlich willkommen bei Bonne Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Hallo, herzlich willkommen. Wir befinden uns wieder in einem Wahljahr und immer vor den Wahlen beschäftigen wir Gleichstellungsbeauftragte uns mit dem Thema Frauen in die Kommunalpolitik. Letzte Woche haben meine Kolleginnen aus dem Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein und ich darüber gesprochen, wie wir mehr Frauen in die Kommunalpolitik bekommen können. Und meine heutige Besucherin ist nämlich sozusagen ein Praxisbeispiel, die schon den Weg von der Kommunalpolitik jetzt ins Land geht. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo, Uta Röpke.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier heute zu Gast in diesem Podcast sein darf. Und genau, meinen Namen hast du schon gesagt. Ich bin Uta Röpke. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, lebe im Kreis Herzogtum Lauenburg und in Nordfriesland und bin von Beruf Kulturwissenschaftlerin und DAZ-DAF-Lehrerin, also Deutsch als Zweitsprache oder als Fremdsprache. Und ich bin seit 6 Jahren in der Kreisverwaltung im Herzogtum Lauenburg tätig, in der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe.
Mhm. Damit hast du, finde ich, sowohl geografisch schon mal Schleswig-Holstein ganz gut umfasst. Also wenn hier im Herzogtum Lauenburg und in Nordfriesland wohnst, dann hast du ja schon mal irgendwie eine Menge Einblick auch hier ins Geschehen in Schleswig-Holstein. Das finde ich schon mal super. Und natürlich durch die letzten Jahre, was hier so passiert ist und so, hast du natürlich auch einen tollen Einblick, was diese ganze Integrationspolitik angeht. Wirklich ein Pfund, was du da auch in unsere Netzwerke ja immer trägst. Also wir haben ja auch so ein paar Frauennetzwerke hier in Herzogtum Lauenburg, auch die Herzoginnen, wo wir total froh sind, dass du auch da mitwirkst, weil du da auch nochmal den Horizont erweiterst. Also vielen Dank. Wir wollen aber heute sprechen über Frauen in die Kommunalpolitik. Ein Thema, was wir letzte Woche schon mal im Podcast genauer beleuchtet haben und was wir als Gleichstellungsbeauftragte auch intensiv diesen Monat beackern wollen, weil wir einen neuen Instagram-Account haben, der heißt gleichstellung.sh und wir im Herzogtum füttern den so ein bisschen mit diesem Thema eben, Frauen in die Kommunalpolitik. Und du hast ja schon von der Pike auf Politik gelernt, also du hast hier in der kleinen Kommune angefangen im Herzogtum. Aber erzähl mir mal so ein bisschen von deiner Karriere.
Ja, das mache ich gerne. Und ich glaube, ich fange wirklich da ganz am Anfang an mit so einem Schlüsselmoment, den ja, glaube ich, jede oder jeder braucht oder hat. Und zwar war ich sehr lange im Ausland, alleinerziehend mit meinem älteren Sohn. Und bin dann nach vielen Jahren im Ausland zurückgekommen, nach Deutschland, habe noch einen Sohn bekommen. Und habe dann, für mich war es immer gewöhnlich und normal, berufstätig zu sein und gleichzeitig Mutter zu sein. Das war mir auch immer sehr wichtig. Und habe dann aber festgestellt, dass das da, wo ich vorher gelebt habe und alleinerziehend war, dass das viel besser funktioniert hat als hier in Deutschland, wo ich eigentlich davon ausgegangen war, dass das völlig normal ist, dass ich gleichzeitig arbeiten kann und Mutter sein kann. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil es war wirklich nicht möglich für meinen unter einjährigen Sohn eine Kinderbetreuung zu finden. Hier vor Ort, also sprich in Aumühle haben wir damals gewohnt, jetzt wohnen wir ja in Wohltorf, aber ich glaube, es ist an beiden Orten gleich und ich glaube, es hat sich auch noch nicht wesentlich verändert. Und es war tatsächlich so, dass es keine Tagesbetreuung gab, keine U3-Betreuung gab und das sehr, sehr schwierig war, überhaupt wieder anfangen zu können zu arbeiten. Vor allem schockiert haben mich damals wirklich die Antworten, weil es aus der Kommunalpolitik eben hieß, die Kommunalpolitik ist auch hier bei uns überwiegend männlich und Ü60, muss man sagen, weil es da die Antwort gab, naja, also wissen Sie, Frau Röpke, bei uns ist das so, dass die Frauen eigentlich normalerweise nicht arbeiten gehen und außerdem brauchen wir keine Kita-Plätze zu schaffen, weil wir haben ja demografischen Wandel und Abwanderung und deswegen deswegen wäre das eine Investition, die wir eigentlich nicht brauchen, ohne dafür irgendwelche Belege zu haben. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und das war so mein Schlüsselmoment, tatsächlich zu sagen, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, Leute. Da müssen wir jetzt mal drüber reden und mal anders drüber nachdenken. Und so kam es dann, dass aus dem Zusammenschluss von anderen, die auch eine große Unzufriedenheit hatten mit verschiedenen anderen Themen, die kommunalpolitisch auch wichtig sind, wie Mobilität, Verkehrsanbindung hier, Schule vielleicht auch und so weiter, dass viele von uns gesagt haben, naja, also wir fühlen uns eigentlich der Grünen Partei am nächsten und am meisten dazu hingezogen und glauben, dass wir da, dass unsere Interessen da am ehesten vertreten werden und festgestellt haben, dass wir die Grünen hier aber nicht wählen können, weil es keine Grünen gab. Und so kam es dann, dass wir 2009 hier einen Ortsverband gegründet haben und ich zuerst also hier vor Ort kommunalpolitisch aktiv war. Und das aber tatsächlich so ist, dass ich glaube, gerade bei den Grünen es sehr schnell passiert, dass man dann auch auf anderen Ebenen angefragt wird und es eben so kam, dass ich dann sehr schnell auch in die Kreispolitik gegangen bin, weil ich festgestellt habe, okay, lokale Kommunalpolitik hat auch was mit der Kreisebene zu tun. Und dann auch ein Kreistagsmandat hatte und dann aber auch gleichzeitig in die Landespolitik eingestiegen bin, weil eben auch da bestimmte Stellschrauben oder Weichen nur auf der nächsthöheren Ebene gestellt werden können und dann auch im Landesvorstand war. Und ich glaube, nur 2-3 Jahre später eben auch angefangen habe, die Bundesebene auch parallel noch mit zu betrachten. Ja, ist vielleicht meine politische Karriere einmal kurz umrissen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Nachfragen dazu.
Oh, reichlich. Ich könnte überall nochmal nachfragen. Das finde ich total spannend, weil es ja auch immer heißt, wir brauchen jetzt nicht die Frauen, die die Politik machen. Wir können diese Aufgaben ja auch mitgestalten und so. Und diese Reaktion, die du bekommen hast, zeigt doch ganz klar, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die es zu vertreten gilt. Erstaunlich fand ich, als ich nochmal nachgelesen habe, dass wirklich die Frauenquote im Bundestag immer so um die 8% rumdümpelte, bis die Grünen tatsächlich als Partei mit ihrer quotierten Liste in den Bundestag gekommen sind. Und da waren dann das erste Mal in den 80er, Ende der 80er Jahre, die Prozentzahl war über 20, was auch noch nicht die Welt ist. Aber nur weil eine Partei gesagt hat, wir führen hier diese Quote ein, die damals ja sehr belächelt wurde und keine Ahnung was. Jetzt ziehen alle so ein bisschen nach, auch die CDU will die Quote einführen, weil sie merken, von alleine funktioniert es eben nicht. Wir müssen einmal so eine Hauruck-Situation haben. Und jetzt haben wir die Situation bei den Grünen, dass es eben auch viele Frauen gibt, weil eben unterschiedliche Türen dann auch aufgemacht werden. Also es gibt die direkte Ansprache. Ich bin auch direkt angesprochen worden, übrigens von einer Frau. Die sitzt übrigens gerade mir gegenüber. Warum bist du denn eigentlich nicht politisch tätig? Ja, berechtigte Frage, genau. Also so dieses direkt auffordern. Aber ich bin von einer Frau gefragt worden. Und wenn du nicht schon Politik gemacht hättest, würde ich nicht auch Politik machen. Also so, dass uns fehlen ja noch die Vorbilder, uns fehlen noch die Strukturen, die männlich historisch total gesetzt sind. Also Männer haben es relativ leicht, einfach so vom Erscheinungsbild auch sich damit einzufügen, während Frauen da doch auch noch ihre Plätze auch erkämpfen müssen.
Also du hattest jetzt Zahlen genannt aus dem Bundestag, ne? Ich finde ja auch interessant, weil wir ja auch über Kommunalpolitik sprechen wollten, ne? Also ich finde es auch interessant, sich Zahlen aus der Kommunalpolitik anzugucken. Und da ist es ja nicht viel besser, beziehungsweise sogar noch schwieriger aus verschiedenen Gründen. Also es ist tatsächlich so, dass in den Kommunalparlamenten, zumindest also die Zahlen, die ich jetzt hier, ich hatte mir nochmal Zahlen auch angeguckt und rausgesucht, die letzten Zahlen, die ich habe von 2017, nur 34% der Mitglieder weiblich sind, was natürlich eine Durchschnittszahl ist. Also es kann auch wesentlich darunter liegen. Und seit den 90er Jahren wächst dieser Anteil wirklich kaum. Das ist auch interessant, weil du hast ja jetzt im Bundestag erwähnt, da ist es tatsächlich so. Also da ist zumindest bei einigen Parteien wachsender Anteil. Und was dann, also wo es dann aber wirklich interessant wird, wenn man dann über Führungspositionen in der Kommunalpolitik, ne, also sprich Dezernentinnen oder OberbürgermeisterInnen oder so spricht. Also das sind keine 30% bei den Dezernentinnen oder Oberbürgermeisterinnen 8%, also unter 10%. Mhm. Und wenn man sich die Städte anguckt, also die Ratsmitglieder von so mittleren Städten, das ist ein Viertel weiblich.
Ja,
und das ist halt wirklich eine sehr, sehr geringe Zahl, finde ich. Das ist häufig ehrenamtlich, das sind ja selten hauptamtliche Positionen. Und da sind, glaube ich, tatsächlich nochmal andere Mechanismen. Und da muss ich auch sagen, dass sogar bei unserer Partei, also bei Bündnis 90, den Grünen, das auch auf kommunaler Ebene häufig sogar schwieriger ist als auf Landes- oder Bundesebene, da Parität zu gewährleisten. Und das hat eben auch den Grund, dass es sowieso immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, in die Kommunalpolitik zu gehen, Kommunalpolitik zu machen, schon viel Engagement erfordert, Überwindung erfordert. Aber die Parität auch bei den Grünen, wenn wir zum Beispiel jetzt zur Kommunalwahl im nächsten Jahr wieder Listen aufstellen wollen, sowohl für lokale Kommunalparlamente als auch für Kreistag, das wird sehr, sehr schwer, da wieder, in solchem Kontext habe ich dich, glaube ich, auch mal angesprochen, also da die Listen tatsächlich paritätisch zu besetzen. Und das ist viel schwieriger, als das auf Landes- oder Bundesebene zu tun.
Das stimmt. Also es sind einfach auch so wenige. Also ich weiß jetzt hier von Aumühle, wir sind 10 im harten Kern, die hier arbeiten, kommunalpolitisch für die Grünen. Bei den anderen Parteien sind das sehr viel mehr. Also die haben einen größeren Pool. Und bei uns ist es jetzt so, wir sind auch nicht 50-50 bei uns in der Fraktion. Das heißt, wenn wir dann aber eben auch Frauen reinschicken müssen, eigentlich müssen die Frauen die ganzen Ausschüsse besetzen und haben aber häufig weniger Zeit. Und das ist nicht so leicht. Also auch wir haben Nachschubschwierigkeiten, aber wir haben uns jetzt nochmal getroffen und machen vermehrt in der Presse auch was, weil eine ganz tolle, die bei uns mitmacht, die ist tatsächlich über einen Presseartikel dazu gekommen.
Mhm. Mhm. Genau, und gleichzeitig ist es ja so, also du hattest ja Instrumente genannt, die auf Bundesebene, die es auf Bundesebene gibt, um tatsächlich Parität zu gewährleisten. Wenn ich das so beobachte, ist es so, also wenn ich unsere kommunalpolitische Arbeit beobachte, ist es so, dass viele der Instrumente von den eigenen Kollegen ausgehebelt werden. Die Instrumente, die es eigentlich gibt, die Selbstverpflichtungen, die wir uns als Partei eigentlich gegeben haben, nämlich quotierte Listen zu haben, auch quotierte Redelisten zu führen und tatsächlich einen ganz anderen Stil Politik zu machen. Es ist nicht nur bei uns so, sondern ganz häufig so auf kommunaler Ebene, dass von den eigenen Kollegen, mit denen wir gemeinsam Politik machen wollen, eigentlich diese Instrumente ausgehebelt werden und gesagt wird, nee, also auf kommunaler Ebene können wir das nicht leisten, weil wir haben ja sowieso zu wenig Frauen. Und ich bin mir da unsicher, ob das wirklich so ist, weil für mich wäre das attraktiver, glaube ich, wenn alles daran gesetzt würde, sowohl quotierte Listen zu haben, sodass man gleich viele Frauen wie Männer in der Fraktion hat, als auch quotierte Redelisten zu führen und so weiter. Also diese ganzen Instrumente, die auf Landesebene, Bundesebene mittlerweile selbstverständlich sind, zumindest in der Grünen Partei, in grünen Kreisen, da wird auf kommunaler Ebene häufig gesagt, nee, also hier bei uns brauchen wir das nicht oder das geht nicht. Und ich finde sie aber sehr richtig. Das ist gewöhnungsbedürftig für viele, die von außen kommen oder Neugrüne, merken, nee, das ist komisch, wenn halt jede zweite Rednerin eine Frau sein muss. Und was wir auf Kreisebene jetzt häufiger auf Initiative, insbesondere der Grünen Jugend, muss man sagen, auch tatsächlich versuchen zu praktizieren, ist die sogenannte harte Quotierung durchzuführen. Das heißt, eine Aussprache ist wirklich zu Ende, wenn sich keine Frau mehr zu Wort meldet. Mhm. Es ist sehr interessant, was dann passiert, nämlich grundsätzlich werden Aussprachen meistens kürzer, in einer angenehmen Art und Weise kürzer, weil die Art zu reden einfach eine ganz andere ist und es viel weniger Wiederholungen gibt,
richtig,
sondern viel mehr Anknüpfungen gibt.
Ja.
Und man kann ja Aussprachen eine Stunde lang führen und dann hat man sehr, sehr viele Redebeiträge von Männern, die alle dasselbe in einer anderen Form nochmal wiederholen, mit anderen Worten, aber nicht unbedingt viel Austausch und viele neue Argumente. Und insofern, also ich schätze auch diese Regeln für Redelisten sehr, die sind aber auch innerhalb unserer Partei umstritten. Mhm.
Ich habe es ja erlebt auch das letzte Mal. Ich fand es super, dass die jungen Grünen da so konsequent mit diesem Instrument auch rübergekommen sind. Und ich fand auch spannend, dass selbst alteingesessene, erfahrene Grünen-Politiker sich davon gestört fühlten. Mhm. Und ich dachte, das wäre inzwischen so ein Selbstverständnis, dass das so ist. Aber nein, ich komme leider immer wieder dahin, dass es doch die Frauen sind, die noch mehr Übung und Unterstützung brauchen im Politikmachen, als das die Männer sind.
Apropos Unterstützung, da nehme ich das jetzt mal so als Stichwort, um nochmal einzuhaken bei dem Thema, weil du ja nach meiner politischen Karriere gefragt hattest. Ja. Es ist so, dass ich mir auch Unterstützung geholt habe. Mhm. Und ich ein großer Fan bin von Mentoring-Programmen. Mhm. Und wir sowohl parteiintern Frauen-Mentoring-Programme hatten und immer wieder haben, besonders auch vor Kommunalwahlen. Ich war aber damals in einem überparteilichen Mentoring-Programm von der ERF, die jetzt im Übrigen auch wieder ein Programm aufgelegt hat. Das heißt Aktionsprogramm Kommune, Frauen in die Politik. Da konnte man sich bewerben. Da wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Da hatten wir uns als Kreis beworben, haben leider nicht den Zuschlag bekommen. Aber das wird also auch von der ERF mit betreut. Die haben eben in unterschiedlichen Formaten immer wieder Mentoring-Programme. Und das finde ich überparteilich sowohl als innerparteilich eine große Unterstützung. Mhm. Erstens, weil man ins Gespräch kommt mit anderen Frauen, die das vielleicht schon machen und kommunalpolitisch aktiv sind und einem Hinweise und Tipps und so weiter geben können. Und zweitens auch aber um Rhetorik oder andere Dinge, die man einfach auch wirklich wissen muss, die hilfreich sind für Kommunalpolitik. Ne? Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Frauen-Mentoring-Programm. Und ich würde jeder Frau, die in die Kommunalpolitik möchte, sowohl dieses ERF-Mentoring-Programm empfehlen, als auch sich zu erkundigen, ob es innerparteiliche Mentoring-Programme gibt oder politische Stiftungen zum Beispiel. Mhm. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat auch so ein Campus-Programm, wo Frau einfach verschiedene Tools lernen kann, Argumentationsstrategien-Training, Rhetoriktraining, Auftreten, Netzwerkarbeit und so weiter und so fort.
Mhm, super, ja toll. Vielen Dank. Ich werde natürlich deine ganzen Tipps auch wieder in die Shownotes unten schreiben, also dass man das auch nochmal nachlesen kann, wo man sich da Unterstützung holen kann. Ich habe in dem letzten Podcast von letzter Woche gesagt, ich kann das nur empfehlen, macht das bitte. Es ist jetzt nicht unanstrengend und man muss da auch so ein bisschen organisieren. Darüber haben wir schon gesprochen, aber macht bitte unbedingt diesen Aufschlag und geht in die Politik, aber nehmt euch eine Freundin mit. Das ist so mein Ratschlag. Wie kommt man denn, ob man jetzt Grüne ist oder FDP-Politikerin oder gerne bei der CDU mal reinschnuppern will, wie fängt man denn mal an?
Wenn ich in die Politik einsteigen möchte, würde ich erstmal nach den Ortsverbänden gucken. wen kenne ich vielleicht sogar und wusste gar nicht, dass sie oder er Teil dieser Partei ist. Mhm. Und würde da einfach mal anrufen, eine Mail schreiben und sagen, so, ich möchte gerne politisch aktiv werden, ich fühle mich dieser Partei am nächsten und kann ich mal zu einer Ortsverbandssitzung kommen. Mhm. Und da wird man und Frau meistens mit sehr, sehr offenen Armen empfangen, weil wir hatten ja schon gesehen, es gibt eigentlich immer viel zu wenig, die überhaupt sich engagieren möchten. Und insofern ist das ein guter Einstieg. Mhm. Wenn ich noch nicht weiß, welche Partei ist mir eigentlich am nächsten und ich möchte mich aber engagieren, würde ich, glaube ich, und das ist auch am dichtesten dran an Ortspolitik, es gibt immer Bürgerfragestunden bei den Gemeindevertretungssitzungen. Wann die Gemeindevertretungssitzungen sind, kann man normalerweise auf den Gemeindeseiten immer sehen. Mhm. Und man geht einfach zu einer GemeindevertreterInnen-Sitzung oder auch zu einer Kreistagssitzung, da funktioniert es auch, und geht zu dieser BürgerInnen-Fragestunde und guckt sich das einfach an. Beziehungsweise man kann ja auch später dann nach der Fragestunde, wenn einen ein Thema bewegt, kann Mann und Frau selbst fragen, aber ansonsten kann man da ja sitzen. Gemeindevertretungssitzungen sind normalerweise öffentlich. Bis auf den nicht öffentlichen Teil. Das gilt auch für Kreistagssitzungen, das gilt ja auch für Landesparlamente und so weiter. Also Tagungen sind immer öffentlich und ich würde mich einfach da reinsetzen und gucken, was wird da diskutiert und welche Personen, die sich an dieser Diskussion beteiligen, sind mir eigentlich am nächsten. Mhm.
Und es gibt ja auch die Ausschüsse, die sind ja auch öffentlich. Da gibt es unterschiedliche Titel für diese Ausschüsse, die einen vielleicht interessieren. Der andere oder die andere ist dann vielleicht beim Bauausschuss interessiert oder Finanzausschuss. Und da ist es genauso, wie du sagst, ne? Man kann sich da immer reinsetzen. Und dann gibt es ja auch noch, du sagtest gerade, wenn man noch nicht so richtig weiß, zu welcher Partei man gehört. Erstmal gibt es die Möglichkeit, dass man in jeder Partei auch erstmal ohne Mitglied zu sein aktiv ist.
Genau, das geht auf jeden Fall. Und gerade auf kommunalpolitischer Ebene ist es nicht ungewöhnlich, dass die Parteien auch bürgerliche, sogenannte bürgerliche Mitglieder in den Ausschüssen sitzen haben. Eben aufgrund des oft mangelnden Engagements. Also bei uns in Bohltorf gibt es mehrere bürgerliche Mitglieder, die einfach mitarbeiten bei uns, ohne Parteimitglied zu sein. Einfach weil sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren oder fachlich interessieren und sich unserer Arbeit oder wie wir die vertreten, am nächsten fühlen. Und dann arbeiten die eben als bürgerliche Mitglieder mit. Das geht auch. Mhm. Genau. Also man muss um in Kommunalpolitik aktiv zu werden, hast du recht, kein Parteimitglied sein. Mhm.
Ich finde ja auch jeder Mann und jede Frau, die sich im Ort engagieren und die Gemeinde mitgestalten, egal aus welcher Partei, verdienen den größten Respekt.
Und es gibt ja tatsächlich auch, ich glaube, ihr habt auch eine Wählervereinigung, oder? Also es gibt ja auch, je kleiner die Orte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Wählervereinigungen gibt und parteipolitische Vertretung eigentlich gar nicht vorhanden ist.
Genau.
Wo es dann einfach Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern sind, die für bestimmte Dinge streiten oder stehen, um eben zu vermeiden, dass man auch fremdverwaltet wird. Das ist ja auch dazu zu sagen, Orte, die keine Gemeindevertretung mehr haben, die können nicht mehr gestalten. Die können das Gemeindeleben nicht gestalten, weil es im Prinzip keine Vertretung ist. Und das halte ich für ein Problem, weil dann wird nur noch das gemacht, was Verwaltung entscheidet. Und das ist problematisch. Mhm. Ich würde mir Kommunalpolitik häufig noch ein bisschen politischer wünschen, im Sinne von, naja, also ich bin Grüne, was heißt eigentlich auch grüne Kommunalpolitik? Was bedeutet das eigentlich auch? Und da auch über das Selbstverständnis zu sprechen und nachzudenken Und tatsächlich auch zu überlegen, wenn ich zum Beispiel ein neues Baugebiet ausweise in einer Gemeinde, was bedeutet es eigentlich? Oder wenn ich ein Ortsentwicklungskonzept mache. Also ich halte sehr viel davon, auch politische Prozesse sehr strategisch sich anzugucken und eben nicht nur zu gucken, wo muss jetzt eine neue Lampe hin, sondern wie kriegen wir vielleicht alle Lampen im Ort so, dass sie auch nicht klimaschädigend sind, sondern also auch tatsächlich so ein bisschen über den Tellerrand eben hinaus zu gucken. Und insofern, es mag an meiner Perspektive jetzt liegen, aber ich würde mir auch Kommunalpolitik häufig noch deutlich politischer gefärbt wünschen. Und ich glaube, das passiert manchmal unter der Hand und wird dann so nicht kenntlich gemacht. Und das halte ich manchmal für problematisch.
Ich kann das verstehen. Wir sind oft auf der Suche. Wir suchen dann immer, wo können wir dann mehr so die grüne Färbung auch noch mit reinbringen bei uns in unsere Arbeit. Und nicht, du hattest das eben schon angedeutet, dass man nicht immer nur so reaktiv ist, ne? Sondern dass man auch langfristiger denkt, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Ort? Und da ist so eine Gemeinwohlorientierung, finde ich, ist total gut.
Ja. Genau, und das ist für mich eben eine andere Dimension dieses Nachhaltigkeitsgedanken, ehrlich gesagt. Ne? Also viele, wenn wir Grünen von Nachhaltigkeit sprechen, denken ja viele immer, ja, okay, die wollen irgendwie öko und klimaschonend und so weiter und verbinden nur dieses mit Nachhaltigkeit. Und ich verbinde eigentlich auch noch ganz andere Dinge mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und dazu gehört für mich ganz klar auch zu planen, und zwar kurz- und mittel- und langfristig zu planen und auch in die Zukunft zu gucken, auch wenn ja jede Periode, für die man gewählt ist, also in Schleswig-Holstein ja 5 Jahre, ist relativ kurz und man weiß nicht, ob man danach Zeit hat, irgendwas weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, über diese kurzen Zeiten, diese 4- oder 5-Jahresperioden hinauszudenken und einfach länger zu denken und sich aber auch anzugucken, wie kriege ich das hin, dass ich auch wirkungsorientiert verschiedene Dinge mache, die ich initiiere, das heißt auch beobachte und ein Monitoring installiere und so weiter und so fort. Und das halte ich auch auf kommunaler Ebene für wichtig, so strategische Prozesse. Und ich halte das für wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit.
Das stimmt. Du hast dich jetzt fürs Land aufgestellt. Was sind denn deine Inhalte?
Ich fange noch mal kurz an, da wo ich beruflich tätig bin, weil das auch sich mit meinen politischen Inhalten ziemlich gut deckt. Ich arbeite ja an der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe. Diese Koordinierungsstellen wurden von dem Land 2015 geschaffen, also die sind auch aus Landesmitteln finanziert. Und damals kamen ja sehr viele geflüchtete Menschen zu uns und mussten aufgenommen werden. Und es stellte sich die Frage der Integration und der Teilhabe. Also wie gelingt es, dass diese Menschen, die zu uns gekommen sind, auch gut aufgenommen werden und Teil dieser Gesellschaft werden können? Aber wie gelingt es auch, die Gesellschaft dafür zu öffnen, mit diesen Menschen ein gutes Zusammenleben zu gestalten. Das ist also meine Arbeit, das ist mein Job in der Kreisverwaltung noch und zu dem ich auch beruflich ausgebildet bin. Also als Kulturwissenschaftlerin habe ich immer in diesem Bereich Interkulturalität, Diversity Management und so weiter mich bewegt und bin insofern da auch Fachfrau. Wir haben bei den Grünen Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften, wo sich Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zusammentreffen. Und das war also eine der ersten Landesarbeitsgemeinschaften, in denen ich mich engagiert habe, nämlich der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht. Und ein anderes Thema, für das ich mich auch schon immer interessiert habe, ist Kulturpolitik. Da bin ich eben auch schon einige Jahre in der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpolitik und seit 3 oder 4 Jahren schon Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kulturpolitik. Und das ist auch das Thema, mit dem ich angetreten bin politisch bei dieser Listenkandidatur, weil ich eine andere Kollegin habe, mit der ich mir gemeinsam, so viel nochmal zu Allianzen, mit der ich mir gemeinsam überlegt habe, dass wir versuchen, einen Listenplatz erringen zu wollen für diese Landtagswahl. Und mit dieser Kollegin arbeite ich auch sehr gut und eng zusammen, schon lange, viele Jahre. Und ich weiß, dass sie diesen Bereich Migration und Flucht mindestens genauso gut repräsentieren kann politisch wie ich, wenn nicht sogar noch besser und kompetenter. Und insofern haben wir uns auch so versucht, voneinander abzugrenzen und gleichzeitig aufeinander zu beziehen und haben uns dann auch abgesprochen, wie wir das machen mit diesen Listenplätzen. Genau, das sind meine politischen Themen.
Super, Uta, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst heute und mal so ein bisschen Einblick gewährt hast in deine Arbeit in der Politik. Es gibt, glaube ich, genauso viel, wie es Frauen gibt, gibt es auch Historien, wie Frauen in die Politik gekommen sind, wie sie Politik gestalten. Das ist so schön haptisch, dass du uns das einmal erzählt hast, wie das bei dir funktioniert hat. Und ich hoffe, dass du genauso wie mich auch andere Frauen jetzt inspiriert hast. Oh Gott, ja, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Warum nicht?
Ja, das würde mich total freuen. Ich finde, wir brauchen wirklich Frauen in der Politik, die ihre eigenen Interessen vertreten und auch wirklich stark vertreten. Weil ich glaube, die gesamte Gesellschaft muss genauso abgebildet sein in der Politik, wie sie auch existiert. Dazu gehören Kinder, Männer, aber eben auch Frauen. Und die müssen alle dabei sein, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Sonst funktioniert Demokratie nämlich nicht. Das ist nämlich der ureigene Sinn der Demokratie, dass alle nicht nur dazu in der Lage sind, sondern die Möglichkeit haben, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Dann wird es auch dieses Wir hier unten und ihr da oben nicht mehr geben.
Also das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, Uta, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Beitrag für mehr Frauen in der Kommunalpolitik.
Gerne, hat Spaß gemacht. Und tschüss.
Das war Bonn Chance, der Podcast für Chancengleichheit. Bei mir zu Gast war Uta Röpke, die uns aus ihrer Praxis aus der Kommunalpolitik erzählt hat. Ich bin Petra Michalski und ich freue mich auf unser nächstes Mal.